ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Endliche Ernte. Der goldene Spätsommer in Brandenburg hatte etwas Magisches. Die Felder standen kurz vor der Ernte, das reife Getreide wogte sanft im Wind und die Luft war erfüllt vom erdigen Duft fruchtbaren Bodens. Als ich über den schmalen Feldweg zum Tatort fuhr, konnte ich kaum glauben, dass inmitten dieser ländlichen Idylle ein Mord geschehen war. Martin Hoffmann, 45, ein renommierter Biolandwirt und Agraringenieur, lag tot zwischen seinen Weizenpflanzen. Sein Gesicht war schmerzverzerrt, die Lippen bläulich verfärbt. Klassische Anzeichen einer Vergiftung. Neben ihm stand eine Wasserflasche, unscheinbar und doch tödlich. Kommissar Peter Schmidt, ein bodenständiger Ermittler der Brandenburger Polizei, hatte mich aus Köln angefordert. "Danke, dass Sie so schnell kommen konnten, Kommissar Brenner", begrüßte er mich mit festem Händedruck. "Dieser Fall ist heikel. Hoffmann war eine lokale Berühmtheit, ein Pionier der Biolandwirtschaft. Seine Ermordung hat politische Dimensionen." "Was wissen wir bisher?", fragte ich, während wir durch das hohe Getreide stapften, das in der Morgensonne golden schimmerte. "Martin Hoffmann war nicht irgendein Bauer", erklärte Schmidt. "Er war Agraringenieur mit einem Doktortitel von der Humboldt-Universität. Vor 5 Jahren hat er seinen gut bezahlten Job bei einem Agrarkonzern aufgegeben, um diesen Hof zu übernehmen und in einen Vorzeigebetrieb für nachhaltige Landwirtschaft zu verwandeln." Am Tatort, der durch Absperrband markiert war, traf ich Dr. Julia Wagner, eine Toxikologin und Umweltexpertin. Eine präzise arbeitende Frau mit scharfem Verstand und einem besonderen Interesse an Umweltgiften. Die vorläufigen Tests deuten auf ein synthetisches Pestizid als Todesursache hin, erklärte sie, während sie mir ihre Ergebnisse zeigte. Ironisch für einen Biobauern, nicht wahr? Aber es ist kein handelsübliches Mittel. Es scheint sich um eine experimentelle Verbindung zu handeln, die noch nicht für den Markt zugelassen ist. Ich untersuchte die Wasserflasche, die neben dem Opfer gefunden wurde. "Das Gift war im Wasser?" Wagner nickte. "Höchstwahrscheinlich. Die Konzentration war hoch genug, um innerhalb von Minuten zum Tod zu führen. Hoffmann hatte keine Chance. Der Hof selbst war ein faszinierendes Gemisch aus Tradition und Innovation. Neben restaurierten alten Scheunen standen hochmoderne Gewächshäuser mit computergesteuerter Bewässerung. Ein Teil des Geländes war als Forschungsstation eingerichtet mit Versuchsfeldern, auf denen verschiedene Getreidesorten angebaut wurden. Mein erster Weg führte mich zu Lena Hoffmann, der Ehefrau des Opfers. Die attraktive Frau, Anfang 40, mit sonnengebräunter Haut und kräftigen Händen einer Landwirtin, empfing mich in der geräumigen Küche des alten Bauernhauses. Sie wirkte gefasst, aber ihre Augen verrieten ihre Erschöpfung und Trauer. "Martin war ein Visionär", sagte sie, während sie mir Kräutertee servierte, selbst angebaut, wie sie betonte. "Er glaubte daran, dass Landwirtschaft sowohl nachhaltig als auch produktiv sein kann. Sein neues Saatgut hätte das bewiesen." "Hatte Ihr Mann Feinde?" "Srenje", fragte ich direkt. Ein bitteres Lächeln huschte über ihr Gesicht. Die großen Agrarkonzerne waren nicht gerade begeistert von seiner Arbeit. Ein Saatgut, das ohne ihre patentierten Pestizide und Düngemittel auskommt, das hätte ihr Geschäftsmodell bedroht. Sie blickte durch das Fenster auf die Felder. Und einige der konventionellen Landwirte hier in der Gegend hielten ihn für einen naiven Idealisten oder schlimmer noch, für einen Verräter an der traditionellen Landwirtschaft. In Hoffmanns Büro, einem überraschend modernen Raum im Dachgeschoss des alten Bauernhauses, fand ich Forschungsunterlagen und Laborberichte. Die Ergebnisse der Saatguttests sahen tatsächlich beeindruckend aus. Ertragssteigerungen von bis zu 30% bei gleichzeitig verbesserter Resistenz gegen Trockenheit und Schädlinge, alles ohne genetische Modifikation, nur durch selektive Züchtung und innovative Anbaumethoden. Ich besuchte Klaus Becker, den Nachbarn und konventionellen Landwirt, dessen Felder direkt an Hoffmanns Biohof grenzten. Becker empfing mich auf seinem Traktor, ein stämmiger Mann Ende 50, mit wettergegerbtem Gesicht und misstrauischem Blick. Natürlich gab es Konflikte, gab er unumwunden zu, während er mir seinen Hof zeigte. Ein Gegenentwurf zu Hoffmanns Betrieb mit großen Monokulturen und modernster Maschinerie. Hoffmann hat ständig behauptet, meine Pestizide würden auf seine Felder wehen und seine Biozertifizierung gefährden. Er hat sogar versucht, mich zu verklagen. Becker schnaubte verächtlich. Als ob man heutzutage ohne moderne Hilfsmittel wirtschaftlich überleben könnte. Seine Methoden mögen für Hobbygärtner und Öko-Idealisten funktionieren, aber nicht für echte Landwirte, die Familien ernähren müssen. Wo waren Sie am Tag von Hoffmanns Tod? Auf meinem Traktor, den ganzen Tag. Meine Angestellten können das bezeugen. Und bevor Sie fragen, ja, ich hatte Streit mit Hoffmann, aber ich habe ihn nicht umgebracht. So etwas tut man nicht, egal wie sehr man jemanden nicht mag. Die Untersuchung der Feldgrenzen ergab, dass das Weizenfeld, auf dem Hoffmann starb, relativ abgelegen lag und nur über einen Feldweg zugänglich war. Es gab keine Überwachungskameras in diesem Bereich, aber Reifenspuren deuteten darauf hin, dass kürzlich ein Fahrzeug dort gewesen war. Dr. Thomas Weber, Hoffmanns Forschungspartner und Wissenschaftler an einem nahegelegenen Agrarforschungszentrum, empfing mich in seinem Labor. Ein steriler, heller Raum, voller Reagenzgläser, Petrischalen und Mikroskope. Der schlanke Mann, Anfang 40, mit Brille und zerstreuter Ausstrahlung, wirkte nervös und vermied direkten Augenkontakt. Martin war brillant, aber auch kompromisslos, sagte er zögernd, während er an seinen Brillengläsern herumfingerte. Er hatte diese Vision von einer Revolution in der Landwirtschaft und ließ sich von nichts und niemandem davon abbringen.
Auch nicht von wissenschaftlichen Fakten? Fragte ich, als ich eine gewisse Zurückhaltung in seiner Stimme bemerkte. Weber zögerte. Sein Blick flackerte unsicher.
Martin war manchmal optimistischer in der Interpretation seiner Ergebnisse, als die Daten es rechtfertigten. Aber das ist normal in der Forschung. Man muss an seine Hypothesen glauben.
Bei einer gründlicheren Durchsuchung von Hoffmanns Büro entdeckte ich mehrere anonyme Drohbriefe.
Hör auf, Lügen zu verbreiten.
Und
die Wahrheit wird ans Licht kommen,
waren einige der beunruhigenden Botschaften. Lena Hoffmann zeigte sich überrascht. Ihr Mann hatte ihr nichts von Drohungen erzählt. Markus Hoffmann, der 22-jährige Sohn des Opfers und Student der Agrarwissenschaften, kehrte von der Universität zurück, um seiner Mutter beizustehen. Der ernste junge Mann, mit den gleichen durchdringenden Augen wie sein Vater, traf mich im Gewächshaus, wo er Pflanzen untersuchte. Meine Eltern stritten in letzter Zeit häufiger, gab er zu, während er vorsichtig Blätter einer Weizenpflanze inspizierte. Mein Vater war besessen von seiner Arbeit, verbrachte Tage und Nächte im Labor oder auf den Feldern. Meine Mutter fühlte sich vernachlässigt und sie war besorgt über die finanzielle Situation des Hofes. Die Forschung verschlang enorme Summen. Ich erfuhr von einem lukrativen Übernahmeangebot des Agrarkonzerns GreenTech, das Hoffmann kurz vor seinem Tod abgelehnt hatte. Dr. Sabine Müller, eine elegante Frau Anfang 50 und Vertreterin des Konzerns, bestätigte dies bei einem Treffen in ihrem Büro in Berlin,
ein beeindruckender Glaspalast mit Blick über die Hauptstadt.
Wir haben Herrn Hoffmann ein mehr als großzügiges Angebot gemacht,
erklärte sie kühl, während sie mir einen Kaffee anbot, den ich dankend ablehnte.
Sein Saatgut hätte unter unserer Führung weltweit vertrieben werden können, aber er bestand darauf, die volle Kontrolle zu behalten und lehnte ab.
War GreenTech an den Forschungsergebnissen oder am Saatgut selbst interessiert? Srenje, fragte ich. Ein kurzes Lächeln huschte über Müllers Gesicht.
Beides natürlich. Hoffmanns Arbeit war vielversprechend, wenn auch noch nicht marktreif. Wir hätten die nötigen Ressourcen gehabt, um sie zur Vollendung zu bringen.
Die Überwachungsaufnahmen einer Wildkamera, die Hoffmann zur Beobachtung von Wildtieren auf seinem Hof installiert hatte, zeigten verdächtige Bewegungen am Feldrand am Tag des Mordes. Eine Person in Arbeitskleidung bewegte sich zielstrebig in Richtung des Weizenfeldes, das Gesicht unter einer Kappe verborgen. Bei einer erneuten Befragung gab Dr. Weber widerwillig zu, dass die Forschungsergebnisse nicht so vielversprechend waren, wie öffentlich behauptet.
Martin war optimistisch. Die ersten Tests waren tatsächlich beeindruckend, aber die Langzeitstudien zeigten Probleme. Das Saatgut war anfälliger für bestimmte Pilzerkrankungen und die Erträge sanken in der zweiten Generation dramatisch.
Hat Hoffmann diese Probleme gekannt? Weber nickte langsam.
Ja, aber er weigerte sich, sie zu akzeptieren. Er bestand darauf, dass wir nur die richtigen Bedingungen finden müssten. Er hat sogar vorgeschlagen, einige der negativen Ergebnisse aus unseren Berichten zu streichen.
Ich überwachte den Hof und die Forschungseinrichtung. Die Atmosphäre war angespannt, misstrauisch. Die Ernte stand kurz bevor, aber ohne Hoffmanns Führung herrschte Unsicherheit über das weitere Vorgehen. Bei einer erneuten Befragung konfrontierte ich Dr. Müller mit den Erkenntnissen über GreenTechs aggressives Interesse an Hoffmanns Arbeit. Die Managerin blieb kühl und professionell.
Natürlich waren wir interessiert,
sagte sie, während sie mit ihrem Designerfüller spielte.
Das ist unser Geschäft, aber wir töten keine Menschen, um an ihre Forschung zu kommen. Das wäre nicht nur moralisch verwerflich, sondern auch geschäftlich dumm. Ohne Hoffmann ist das Projekt praktisch wertlos. Er hat nicht alle Details dokumentiert.
Meine Recherchen zu Hoffmanns Vergangenheit förderten interessante Details zutage. Vor seiner Karriere als Biopionier hatte er jahrelang für einen großen Agrarkonzern gearbeitet und war an der Entwicklung von Pestiziden beteiligt. Sein plötzlicher Sinneswandel und sein Wechsel zur Biolandwirtschaft erschienen in diesem Licht weniger idealistisch und mehr wie eine berechnete Geschäftsentscheidung. Lena Hoffmann wurde bei den Befragungen zunehmend nervös und verstrickte sich in Widersprüche. Sie behauptete, am Morgen des Mordes im Haus gewesen zu sein. Doch eine Lieferantin sagte aus, sie zu dieser Zeit im Dorf gesehen zu haben. Als ich sie damit konfrontierte, erklärte sie hastig, sie müsse sich in der Zeit geirrt haben. Martin und ich hatten Probleme, ja, gab sie schließlich zu, während wir durch den Kräutergarten gingen. Nicht nur wegen seiner Besessenheit von der Arbeit. Er hatte eine Affäre mit einer jüngeren Kollegin am Forschungszentrum. Ich habe es erst kürzlich erfahren. Dr. Weber verhielt sich ebenfalls verdächtig. Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Forschungszentrums informierte mich, dass Weber versucht hatte, bestimmte Laborberichte zu ändern, bevor die Polizei sie sicherstellen konnte. Konfrontiert mit dieser Entdeckung, gestand Weber, dass er und Hoffmann die Forschungsergebnisse beschönigt hatten, um weitere Fördergelder zu erhalten.
Es war Martins Idee, rechtfertigte er sich, während er nervös auf und ab ging. Er war überzeugt, dass wir die Probleme lösen könnten, wenn wir nur genug Zeit und Geld hätten. Die manipulierten Berichte sollten uns diese Zeit verschaffen.
Markus Hoffmann erhielt anonyme Drohungen.
Dein Vater hat gelogen und du weißt es. Schweig oder du bist der Nächste.
Ich ordnete sofortigen Personenschutz für ihn an. Ein entscheidender Durchbruch kam, als ich herausfand, dass das als Mordwaffe verwendete Pestizid aus Dr. Webers Labor stammte. Es handelte sich um eine experimentelle Verbindung, die Weber für vergleichende Studien mit Hoffmanns biologischen Pflanzenschutzmitteln verwendete. Der Zugang zu diesem Gift war stark eingeschränkt. Bei der Durchsuchung von Hoffmanns Computer entdeckte ich verschlüsselte Dateien mit Beweisen für wissenschaftlichen Betrug. Mit Hilfe der IT-Spezialisten konnten wir sie entschlüsseln. Was wir fanden, war erschreckend. Hoffmann hatte systematisch Forschungsergebnisse gefälscht, um seine Theorie zu stützen. Die revolutionäre Saatgutentwicklung, die als Durchbruch für die nachhaltige Landwirtschaft gefeiert wurde, basierte teilweise auf manipulierten Daten. Nach einem Besuch im Labor wurde Dr. Weber attackiert. Jemand versuchte, ihn mit seinem Auto zu überfahren, als er den Parkplatz des Forschungszentrums überquerte. Er kam mit leichten Verletzungen davon, war aber zutiefst erschüttert.
»Es muss jemand sein, der die Wahrheit über die Forschung verhindern will«, vermutete er zitternd, als ich ihn im Krankenhaus besuchte.
Als ich Lena Hoffmann zu diesem Vorfall befragen wollte, stellte ich fest, dass sie verschwunden war. Das Bauernhaus war verlassen, ihr Handy ausgeschaltet, eine sofortige Fahndung wurde eingeleitet. Das Bild wurde nun klarer. Martin Hoffmann war selbst ein Betrüger, der wissenschaftliche Daten manipulierte, um seine Vision einer revolutionären Biolandwirtschaft zu verwirklichen. Sein Idealismus hatte ihn zu unethischen Mitteln greifen lassen, und jemand aus seinem engsten Kreis hatte beschlossen, ihn zu stoppen, bevor der Betrug öffentlich werden konnte. Am Abend kehrte ich zum Hof zurück, um nach Lena Hoffmann zu suchen. Die Felder lagen golden im Licht der untergehenden Sonne. Ein trügerisch friedliches Bild. Die Forschungsgewächshäuser am Rand des Geländes waren dunkel und still. In einem abgelegenen Gewächshaus entdeckte ich Bewegungen. Vorsichtig näherte ich mich und fand Lena Hoffmann, die hektisch Forschungsunterlagen und Saatgutproben zusammenpackte. Sie war erschöpft, verängstigt. »Ich wusste, dass ich verdächtig wirken würde«, erklärte sie mit zitternder Stimme. »Aber ich habe Martin nicht getötet, obwohl Gott weiß, dass ich Gründe gehabt hätte.« »Was tun Sie hier?« »Srenje«, fragte ich. »Ich rette, was zu retten ist«, antwortete sie. »Trotz Martins Übertreibungen ist das Saatgut vielversprechend. Nicht so revolutionär wie behauptet, aber besser als herkömmliche Sorten. Es könnte immer noch vielen Menschen helfen.« Plötzlich hörten wir Schritte. Im Gewächshaus erschien Markus Hoffmann, in seiner Hand eine Flasche mit einer klaren Flüssigkeit, die dem Pestizid ähnelte, das seinen Vater getötet hatte. »Es reicht, Mutter«, sagte er mit überraschend ruhiger Stimme. »Es ist vorbei.« Ich näherte mich langsam, die Hand an meiner Waffe. »Du hast deinen Vater getötet, nicht wahr, Markus?« Der junge Mann nickte langsam. »Ich hatte keine Wahl«, sagte er leise. »Ich habe es herausgefunden, als ich für meine Masterarbeit seine Daten überprüfen wollte. Die Fälschungen, die Manipulationen, alles, woran er geglaubt hat, war eine Lüge.«
»Und deshalb hast du ihn umgebracht?«
»Component Placement«, fragte ich ungläubig.
»Sie verstehen das nicht«,
erwiderte Markus mit plötzlicher Leidenschaft.
»Mein Vater stand kurz davor, seine Ergebnisse bei einer internationalen Agrarkonferenz vorzustellen. Hunderte von Wissenschaftlern, Journalisten, Investoren, alle würden dort sein. Wenn der Betrug aufgeflogen wäre, wäre nicht nur seine Karriere zerstört worden, sondern auch meine. Wer würde dem Sohn eines Betrügers vertrauen?«
»Du hättest ihn konfrontieren können«, warf Lena ein, Tränen in den Augen.
»Das habe ich«,
rief Markus.
»Ich habe ihn angefleht, die Präsentation abzusagen, alles zuzugeben. Aber er weigerte sich. Er sagte, manchmal müsse man die Wahrheit ein wenig dehnen, um das größere Ganze zu erreichen. Er glaubte immer noch, dass er recht hatte, dass die Probleme nur vorübergehend waren.«
Er beschrieb, wie er das Pestizid aus Webers Labor entwendete, wissend, wie es wirkt, wie er es in die Wasserflasche seines Vaters mischte, bevor dieser aufs Feld ging. Wie er zusah, als sein Vater trank und zusammenbrach.
Es war schnell,
sagte er tonlos.
Er hat kaum gelitten.
Und Dr. Weber? Srenje, fragte ich. Warum hast du versucht, ihn zu überfahren?
Er wusste zu viel,
antwortete Markus.
Er begann, Fragen zu stellen, Verbindungen herzustellen. Ich konnte nicht zulassen, dass er alles ruiniert.
Als ich näher trat, um ihn festzunehmen, hob Markus drohend die Flasche mit dem Pestizid.
Bleiben Sie weg, ich habe nichts mehr zu verlieren.
Das stimmt nicht, Markus, sagte ich ruhig. Du bist jung. Du hast dein ganzes Leben vor dir. Was du getan hast, war falsch, aber du kannst immer noch das Richtige tun. Jetzt. Nach einem langen, angespannten Moment senkte Markus langsam die Flasche. Seine Schultern sackten herab. Die Maske der Entschlossenheit fiel von seinem Gesicht. Und zurück blieb nur ein verängstigter junger Mann, der eine schreckliche Entscheidung getroffen hatte. Markus Hoffmann wurde verhaftet und gestand den Mord an seinem Vater vollständig. Die Untersuchung von Hoffmanns Unterlagen deckte das Ausmaß des wissenschaftlichen Betrugs auf, aber auch die Tatsache, dass das Saatgut trotz der Übertreibungen tatsächlich Potenzial hatte. Lena Hoffmann wurde von den Mordverdächtigungen entlastet, gab aber zu, von den Fälschungen ihres Mannes gewusst zu haben. Ich habe weggeschaut, gestand sie, während wir durch den nun herbstlichen Garten gingen. Martin war so überzeugt, so leidenschaftlich. Ich wollte glauben, dass er recht hatte. Dr. Weber übernahm die Leitung des Forschungsprojekts und versprach vollständige Transparenz.
Wir werden von vorne beginnen,
erklärte er bei einer Pressekonferenz.
Mit ehrlichen Daten, realistischen Erwartungen und ethischen Methoden. Hoffmanns Vision war richtig, auch wenn seine Methoden es nicht waren.
Dr. Müller zog das Übernahmeangebot von GreenTech zurück, nachdem der Betrug öffentlich wurde.
Unser Unternehmen steht für wissenschaftliche Integrität,
behauptete sie vor der Presse, obwohl interne Dokumente zeigten, dass der Konzern von den Problemen wusste und hoffte, sie nach der Übernahme vertuschen zu können. Überraschenderweise begannen Klaus Becker und Lena Hoffmann eine Zusammenarbeit. Der konventionelle Landwirt war bereit, auf einem Teil seiner Felder Hoffmanns Methoden zu testen, ohne übertriebene Erwartungen, aber mit echtem Interesse an nachhaltigeren Praktiken. Martin hatte nicht ganz Unrecht, gab Becker widerwillig zu, als ich ihn vor meiner Abreise besuchte. Wir müssen neue Wege finden, wenn die Landwirtschaft eine Zukunft haben soll, aber es muss auf ehrlichen Grundlagen geschehen. Auf dem Rückweg nach Köln fuhr ich noch einmal an den goldenen Feldern vorbei. Die Ernte war in vollem Gange, Mähdrescher zogen ihre Bahnen durch das reife Getreide. Leben und Tod, Wahrheit und Lüge, Tradition und Innovation. Alles war hier verwoben in einem komplexen Muster, wie die Ähren im Wind. Markus Hoffmann wurde zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt, gemildert durch sein Geständnis und die besonderen Umstände. In einem Brief an seine Mutter schrieb er:
Vater wollte die Welt retten, koste es, was es wolle. Ich wollte unseren Namen retten, koste es, was es wolle. Am Ende haben wir beide alles verloren.
Die Tragödie der Familie Hoffmann zeigte mir einmal mehr, wie gefährlich Ideale werden können, wenn sie zu Obsessionen werden. Martin Hoffmann hatte an eine bessere Zukunft geglaubt, aber in seinem Eifer, diese Zukunft zu erschaffen, hatte er die Grundprinzipien der Wissenschaft verraten. Ehrlichkeit, Transparenz, Integrität. Und sein Sohn, in dem verzweifelten Versuch, das Erbe der Familie zu schützen, hatte das größte Verbrechen begangen. Als ich die Brandenburger Landschaft hinter mir ließ, dachte ich an die Worte, die Lena Hoffmann zum Abschied zu mir gesagt hatte. Aus jeder Ernte lernen wir etwas für die nächste. Vielleicht ist das die wichtigste Lektion, die Martin uns hinterlassen hat. Neue Saat wurde bereits in die Erde gebracht, mit der Hoffnung auf eine bessere, ehrlichere Ernte im nächsten Jahr. Der Kreislauf des Lebens ging weiter, unbeeindruckt von menschlichen Tragödien und Triumphen. In der Landwirtschaft wie im Leben gibt es keine Abkürzungen, nur harte Arbeit, Geduld und die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.